Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Stiller mit dem Ball, mit dem Auge auf die linke Seite zu Bilal Erkenus im Strafraum auf der linken Seite. Immer noch Bilal Erkenus chippt den Ball zu Demirovic und der trifft, der Abedi Demirovic. Flanke von Bilal Erkenus. Und dann ist es Ermedin Demirovic, der hier zum 1:1 anköpft.
1:1 lautet das Endergebnis zwischen dem VfB Stuttgart und dem SV Werder Bremen, womit der VfB Stuttgart sich auf Platz 4 in der Bundesliga-Tabelle behauptet. Viele hätten sich sicher einen Sieg gewünscht, aber auch ein Punkt kann manchmal noch was wert sein. Darüber sprechen wir, über diese Partie vom vergangenen Wochenende, haben aber natürlich wie immer für euch das ganze Paket rund um die VfB-Frauen, News aus dem NLZ und blicken dann auf die nächste Aufgabe, den Königsklassenkampf im Kraichgau, wenn der VfB bei der TSG Hoffenheim gastiert. Und damit Philipp Meisel, die erste Alliteration des Tages. Ich grüße dich.
Ich grüße retour und ich habe ein kleines R vermisst, aber dazu vielleicht später mehr.
Starte direkt mit einem Cliffhanger. Felix Mahler, guten Tag.
Guten Tag, ich habe nichts vermisst. Schöne Formulierung.
Ja, was machen wir mit der Partie vom vergangenen Sonntag? Ihr habt ja in der letzten Woche ohne mich dieses Riesenereignis Pokal-Halbfinale wunderbar analysiert, wie ich finde. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Irgendwie war doch zu erwarten, dass es einen kleinen Abfall geben würde. Oder sehe ich das anders?
Wenn ich deine Frage mit nur einem Wort beantworten würde, würde ich sagen, abhaken.
Ja.
Ja. Weil, um es dann doch ein bisschen ausführlicher zu gestalten, das Spiel am Sonntag gegen Werder hast du am Donnerstagabend verkauft. Ja. Mit einer Wahnsinns-Energieleistung und ich glaube nicht mal so sehr körperlich, sondern mental. Ja. Hoeneß hat darauf, wie ich finde, richtig reagiert, indem er eben die Rotationsmaschine mal wieder größer angeworfen hat. 6 Wechsel in der Startformation. Und wenn ich jemand einen Vorwurf machen wollen würde, dann eben jenen 6. Weil wenn ich Rotationsspieler bin und aus dieser Rotation raus möchte, dann muss ich, wenn ich die Gelegenheit bekomme, meinem Trainer zeigen, warum er das bitte ändern soll. Und das hat keiner der 6, zumindest für mein Empfinden, getan am Sonntag. Und dann ging das Spiel so aus, wie es ausging.
So, bevor Philipp Meisel seine Stimme wieder hat.
Ja, genau,
Felix, du warst am Sonntag auch da und du hast, glaube ich, so ein bisschen auch von Pokalkater gesprochen. Ich glaube wirklich, das, was Philipp sagt, ist völlig richtig. Das Körperliche ist das eine, das Mentale ist das andere. Man kann zum Beispiel auch nur mal schauen, was die Freiburger am Sonntag in Dortmund bewerkstelligt
haben. Hast du exakt dasselbe gesehen.
Ja. Und dementsprechend, ist das dann mal so ein Tag, wo du dann einfach einen Punkt mitnehmen musst?
Ja, das ist halt tabellarisch ärgerlich, dass es halt zu so einem Zeitpunkt kommt, aber das ist, wie gesagt, also Pokalkader trifft es ganz gut oder Pokalblues oder wie auch immer, das war halt einfach ein bisschen müde, bisschen unkonzentriert. Philipp hat die Rotation schon angesprochen, da hat nicht alles so funktioniert, tut mir vor allem für Dax so leid, weil es natürlich an sich einfach einer der coolsten, glaube ich, in dem Team, aber sportlich ist halt langsam die Zeit so ein bisschen vorbei, muss man leider sagen. Bremen hat es auch ordentlich gemacht, finde ich, auswärts. Also die haben jetzt auch eine gute Leistung abgerufen. Eigentlich ist den Punkt auch verdient, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich finde das 1:1 in Ordnung am Ende des Tages. Deswegen völlig verkraftbar und auch, also verkraftbar im Sinne von verständlich und, wie wir schon erläutert haben, logisch, dass sowas mal passieren kann, kannst du und musst du ihnen zugestehen. Für die Champions League halt natürlich ein bisschen unpraktisch, aber wie du ja schon gesagt hast, weiter Platz 4.
Eben, ich würde sogar, Philipp, mach durch.
Stichwort Zagadou, vielleicht noch ein Satz dazu oder zwei. Das ist der einzige von den 6, wo ich sagen würde, das könnte man drüber diskutieren, ob das die richtige Entscheidung vom Trainer war. Ja. Einerseits wird er natürlich Trainingsleistungen, hat er deutlich mehr gesehen als wir, weil wir kaum mehr zugucken dürfen. Deswegen hat er sich wahrscheinlich deswegen auch entschieden. Aber er hat natürlich auch sehr hohes Risiko damit gegangen, ja, den jungen Mann da reinzuwerfen. Und jetzt kommt's, ja, was Felix gerade gesagt hat, der ist so langsam mal vorbei. Der Kerl ist 26, Leute. Dann Axel Zagadou ist 26 Jahre alt. Ja, hat halt nur in den letzten 6 Jahren kaum Spiele gemacht, weil er halt ständig mit irgendwelchen Hardcore-Verletzungen ausfällt. Ja, aber es war, glaube ich, so eine Mischung aus, das kann er besser, das hat auch Hoeneß ja dann so gesagt nach dem Spiel, und zu hohes Risiko gegangen vom Trainer. Das hat der Trainer natürlich nicht gesagt nach dem Spiel, logischerweise. Warum sollte er auch sich selber ins Knie schießen damit? Aber ich glaube, es wäre in dem Fall besser gewesen, auch weil man bei dem jungen Mann, und der andere junge Mann, der ziemlich jetzt gleich kommt, Amin Al-Dakil, den möchte man ja verleihen oder vielleicht verkaufen, dann hätte ich lieber den spielen lassen Und Daxo, lass doch die letzten 3-4 Spiele bei der zweiten Mannschaft machen, dass der mal 90 Minuten konstant 3-4 Wochen hintereinander spielt. Und dann kannst du immer noch schauen, ob du ihn wirklich reinwerfen kannst, willst, möchtest, musst. Ja, ich fand das eine zu frühe Entscheidung, verbunden mit zu hohem Risiko von Hoeneß.
Und ich meine es auch im Kontext von vorbei auf VfB-Niveau, wie das VfB-Niveau halt gerade aussieht. Also nicht vorbei generell natürlich. Und eine Szene ist mir im Kopf geblieben, die leider nicht durch irgendwas gekrönt wurde, weil der Abschluss danach abgefälschten Ecke wurde. Aber als er da einen in Bremer hat ausstehen lassen vorm 16er, das wäre eine Szene gewesen, da hätte ich mich sehr drüber gefreut, wenn da was draus entstanden
wäre. Wo er dann schießt, war das die
genau,
Szene?
Genau, wo er schießt, abgefälscht Ecke. Ja. Wie gesagt, der erste bei der Eckfahne, bei dem Tomasch-Jubel. Also das ist schon eine ikonische Geschichte, aber halt sportlich leider logisch, wenn es im Sommer zu Ende gehen würde.
Es gab halt auf der anderen Seite auch so eine Szene. Das war Milosevic, der ihn da aussteigen lässt wie so einen besoffenen russischen Tanzbären, den sie gerade aus dem Käfig holen, am Nasenring durch die Manege ziehen und dann, ja, da war ja, also du merkst einfach, der hat null Wettkampfpraxis. Woher soll sie auch kommen, ja? Und ihn dann reinzuwerfen, da tust du keinem einen Gefallen. Dem Spieler in allererster Linie nicht. Der kann nicht gut aussehen an so einem Tag. Dir selber nicht, weil du machst dich damit angreifbar. Und last but not least, deiner Mannschaft nicht, weil sie spielt quasi zu 10, 45 Minuten lang. Ja, und die Bremer werden sich ganz sicher gedacht haben, Moment mal, die trauen sich gegen uns einen spielen zu lassen, der die letzten 18 Monate 2 Pflichtspiele gemacht hat, gefühlt. Na dann zeigt man denen mal, was das für Konsequenzen haben wird.
Ja, es ist glaube ich, so ein Ding, wirklich aus der Kategorie hinterher ist man schlauer. So,
ja,
das ist,
natürlich. Ich kann mich jetzt hier leicht hinstellen und sagen, hey, hör mal zu.
Weil das Ding ist, jeder, der natürlich, und das machen wir, das machen die Fans da draußen, jeder, der verfolgt, wie Sebastian Hoeneß arbeitet, für den war eigentlich die Tatsache, dass dann Axel Sagadou am Sonntag in der Startelf steht, eigentlich eine logische Konsequenz daraus, dass er in den vergangenen Spielen schon einen Bankplatz hatte.
Ja, korrekt.
So. Und dementsprechend war eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, ich habe mit ihm gerechnet in der Startelf. Also ich war gar nicht so überrascht. Für mich war es einfach logisch, weil man weiß, so führt Sebastian Hoeneß Spieler dann wieder ran, entweder über den Umweg noch zweite Mannschaft, aber dann 2-3 Mal Bankplatz, dann weißt du, irgendwann ist dann noch deine Zeit in der Startelf zu stehen. Und das war genau das richtige Spiel dafür, genau das Richtige. Da wollte ich nochmal drauf eingehen, weil eine kleine Anmerkung habe ich noch zu dem, der Felix hat ja gemeint, es würde tabellarisch wehtun, dass dir diese 2 Punkte fehlen. Ja, kann man so sehen. Auf der anderen Seite tut es eigentlich tabellarisch überhaupt nicht weh. Ist meine These. Warum? Ich bin am Sonntag aufgewacht, als Spieltag war, habe mir die Tabelle in Ruhe mal angeschaut vor dem Spiel gegen Bremen. Und bin zu dem Schluss gekommen, und das ist eigentlich, das darfst du eigentlich keinem sagen, aber ich mache es jetzt hier natürlich trotzdem unter uns. Ich bin mit der Gewissheit ins Stadion gefahren, dieses Spiel ist eigentlich gar nicht entscheidend für die Platzierung des VfB am Ende. Warum? Weil alle anderen gewonnen haben. Also Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig haben gewonnen. Und was du jetzt mit einem Heimsieg gegen Bremen hättest gewinnen können, wären einfach 2 Punkte mehr, die dir möglicherweise ein Polsterchen geben, wo du in diesen direkten Duellen kommen mit dem Unentschieden auch auskommen kannst. Aber du kannst gegen Bremen 5-0 gewinnen, das nutzt dir nichts, wenn du gegen Hoffenheim und Leverkusen verlierst, um es mal salopp zu sagen. Also es stand eigentlich dadurch, dass von den anderen keiner gepatzt hat, konntest du dir keinen Vorsprung erarbeiten. Und dadurch, dass von denen keiner gepatzt hat, war eigentlich klar, die Entscheidung über Platz 4 fällt so oder so in Hoffenheim und gegen Leverkusen und nicht gegen Bremen. Und dementsprechend, Philipp, sind wir schon wieder so ein bisschen bei der These, die ich hoffentlich auch am Ende der Saison verifizieren kann. Wenn der VfB Punkte lässt, dann in den Spielen, wo es nicht so sehr wehtut.
Das ist so. Und einen zweiten Aspekt, wenn du es positiv drehen willst, hinten raus. Ich schätze mal, vielleicht vor 18 Monaten hätte der VfB das Spiel sang- und klanglos verloren. Du hättest niemals so den Punkt noch gezogen, sondern hättest dir einfach, wärst du da 75 Minuten Schaulaufen, nachdem die frühe in Führung geht, und es wäre einfach gar nichts passiert. Und jetzt weißt du, die Mannschaft ist jederzeit in der Lage, zumindest diesen Punkt auszugleichen, wenn nicht das Ding ganz zu drehen. Und das ist eine signifikante Veränderung von der Mannschaft, inklusive Trainerteam, aber auch vom Club als Ganzes. Das gab es so einfach lange Jahre hier nicht zu sehen. Und mittlerweile ist das der neue Standard, und deswegen sollte man es positiv drehen. Und ja, du hast vollkommen recht, Christian. Die beiden wichtigen Spiele, die kommen jetzt.
Ich würde sagen, lasst uns noch mal hören, wie Sebastian Hoeneß die Partie bewertet. Denn er hat sich diesmal nicht in 45 Sekunden, sondern ein bisschen ausführlicher zur Partie geäußert. Und da, finde ich, war einiges drin. Hören wir mal rein. Sebastian Hoeneß nach dem Spiel am Sonntag. Bitteschön.
Wir haben gemischte Gefühle, so würde ich es mal beschreiben. Natürlich haben wir uns erhofft, hier heute zu gewinnen, obwohl wir wussten, dass es eine schwierige Aufgabe werden würde. Einerseits ist da natürlich erstmal eine Bremer Mannschaft auf der anderen Seite, die jetzt sicher auch nochmal mit dem Selbstbewusstsein zu uns gekommen ist, aus dem letzten Spiel im Derby gegen HSV zu gewinnen, damit dann auch, sagen wir mal, erstmal wieder aus dem Gröbsten raus zu sein. Jens Day wurde schon angesprochen, ich glaube, ein wichtiger Spieler, der auch wieder zurück war. Und dann hatten wir natürlich noch am Donnerstag das Spiel, das war sehr emotional, es war natürlich auch intensiv, 120 Minuten, dann natürlich mit diesem emotionalen Ende, natürlich ein positives Ende, das sicher auch geholfen hat, dann auch in der Vorbereitung auf das Spiel, aber trotzdem viel, also kürzer geht's nicht mehr. Ja, wir haben am Donnerstagabend um 20:45 gespielt und dann am Sonntag wieder um 15:30. So gesehen war das schon die Aufgabe, dort eine gute Mischung zu finden, haben auch im ständigen Austausch auch mit den Medizinern bei dem einen oder anderen wirklich Grenzentscheidungen auch treffen müssen. Und deswegen haben wir, sagen wir mal, zwei Ziele erreicht heute. Eins ist leider dann nur ein Minimalziel. Wir haben den Punkt geholt und sind deswegen jetzt in der Position, es in der eigenen Hand zu haben, unser schon angekündigtes Ziel. Das natürlich logischerweise nach dem Wissen, wir werden Europa League spielen, dann da sein muss, haben wir den Punkt geholt. Und das zweite Ziel war tatsächlich auch so durchzukommen, dass wir alle Jungs dann auch an Bord behalten für die wichtigen Spiele, die jetzt kommen, sowohl verletzungsbedingt oder insbesondere verletzungsbedingt. Ja, trotzdem, klar, waren wir jetzt nicht alle in überragend guter Stimmung, aber ich glaube, das wird sich jetzt nach und nach durchsetzen, dass dieser Punkt sehr, sehr wertvoll sein kann. Und deswegen möchte ich auch meiner Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Wenn mich jemand gefragt hätte, was wichtig gewesen wäre, hätte ich gesagt, nicht in Rückstand geraten. Das ist leider wieder geschehen, wie auch gegen die Freiburger. Und die Jungs haben dann wieder große Moral bewiesen und alles reingehauen. Erste Halbzeit, ja, ich glaube, war klar, war nicht gut. Wir waren nicht handlungsschnell genug, haben sehr lange gebraucht. Also jeder, muss man sagen, vielleicht würde ich sogar Ange rausnehmen, den fand ich schon am Anfang sehr aktiv, hat angetrieben. Aber ansonsten hat alles ein bisschen zu lang gedauert. Trotzdem hatten wir auch unsere ein, zwei Chancen mit Thiago, mit Bilal, wo der Torwart auch gut hält. Aber auch die Bremer, und das gehört so weit, hatten nochmal ein, zwei Situationen, wo vielleicht mehr entstehen kann. Jetzt war es dann so, dass wir den Rückstand hinterherlaufen mussten, haben es gedreht, wollten mehr, hat nicht gereicht. Und jetzt erholen wir uns und freuen uns dann wirklich auf diese heißen Spiele, die jetzt vor uns liegen. Dankeschön.
Ja, also auch da hört man beim Trainer raus, natürlich so ein bisschen die Wehmut darüber, dass du das Ding nicht gewonnen hast, aber er betont auch, und das ist ja etwas, was man von Sebastian Hoeneß so oft nicht gehört hat, auch dieser Punkt kann was wert sein am Ende. Und ich glaube, so kann man das eigentlich abhaken, oder? Wenn man sich überlegt und auf die Tabelle schaut, dann geht's eigentlich jetzt fast von vorne los und der VfB hat alles in der eigenen Hand.
Siehst du, das habe ich vor 10 Minuten schon gesagt, abhaken. Da fiel das Passwort schon. Ne?
Ah, ich weiß ja, dass unsere Hörer sehr viel Wert drauf legen, dass wir die Spiele in aller Ausführlichkeit auseinandernehmen. Und wie könnte man ein solches Spiel nicht auseinandernehmen ohne Zahlen, Daten und Fakten von Felix? Und deswegen hören wir jetzt einen Jingle, meine Damen und Herren.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Felix, du hast am Anfang schon angedeutet, ich merke, wir sind alle so ein bisschen Cliffhanger-mäßig schon unterwegs, obwohl wir erst 10 Minuten quatschen. Du hast schon angedeutet, dass es 1-1 aus statistischer Sicht auch in Ordnung geht. Ist das so?
Ja, also wir haben ein leichtes VfB-Übergewicht, aber in Summe ist das schon in Ordnung. Die Expected Goals, erwartbare Tore, sind 1,59 beim VfB, 1,02 bei Werder Bremen. Schüsse aufs Tor 5:3, Großchancen 4:2. Also immer so ein leichtes Plus beim VfB, aber jetzt nichts, wo man sagen muss, oh je, wie haben sie das nicht gewonnen. Ballbesitz 64% beim VfB, 36% bei Bremen. Das ist der viertbeste VfB-Wert. Auch das mit dem nächsten Wert, Pässe 684 beim VfB, 320 bei Bremen. Das ist der höchste Wert der VfB-Saison. Und das sind also Themen, wo dann VfB fast dann eher negativ am Ende rausläuft, wenn sie so viel haben, so viel Ballbesitz, so viel Pässe haben. Passquote 88% ist auch bockstark, der geteilt zweithöchste Wert beim VfB, 76% bei Bremen. Ecken, das nächste Thema, 14:2 ist der höchste Wert der VfB-Saison. Da ist natürlich wieder so ein Problemfeld offen, dass du halt auch durch sowas mal, durch einen Standard, durch eine Ecke so ein Spiel ziehen kannst. Das ist nicht passiert, weil mehr oder minder jetzt, muss man überspitzt zu sagen, alle 14 Ecken ungefährlich waren. Laufleistung 118,68 zu 118,92 Kilometer. Sehr ausgeglichen auf den Sonntagnachmittag. Sprints 159 zu 122. Da ist deutlich beim VfB, aber eben auch dadurch, dass Bremen da nicht viel gemacht hat. Das ist der zweitniedrigste Wert aller VfB-Gegner. Andersrum bei den Zweikämpfen, 107 beim VfB gewonnen und 120 gewonnen bei Bremen. Da ist der VfB letzte Wochen mal bewertet, ausnahmsweise mal unterlegen. Allerdings eben durch den besten Wert der Saison auf Seiten der VfB-Gegner, die 120 gewonnenen Zweikämpfe bei Bremen, die waren einfach da. Begangene Fouls zum Schluss noch 8 zu 10. Ein paar Geschichten haben wir noch zum Spiel. Erstmal Bremen, da hat Sogawara in dieser Saison zum dritten Mal ein Tor von Stay vorbereitet. Damit die Hälfte seiner 6 Assists eben für ihn tatsächlich. War auch mein Player to watch, hat mich jetzt nicht gefreut oder so, aber zumindest lag man da mal wieder irgendwo richtig.
Der hat dazu beglückwünschen, Felix, ja, zu den, ja. Glückwunsch.
Ich bin sehr gefreut, dass das Ding reingeflogen ist. Ja. Das mehr Tore erzielt mit seinen 10 Stück als alle im Angriff eingesetzte Bremer zusammen. 9 Stück, was auch ein brutales Ding ist, Philipp.
Und mehr als alle Bremer Mittelfeldlegenden, die es über die Jahre gab. Kein Johann Migu hat es da ständig getroffen. Miku, Entschuldigung. Kein Diego, kein Marco Bode, niemand. Ja, das ist schon stark.
Ja. Und ich schließe noch ab mit ein, zwei VfB-Geschichten. Das ist mir irgendwie vor dem Spiel gar nicht aufgefallen, gar nicht gelistet, aber war das 1000. Bundesliga-Heimspiel vom VfB. Natürlich, das ist auch eine mächtige Marke. Und der VfB und Bremen teilten zum 36. Mal die Punkte. Keine Paarung in der Bundesliga-Historie endete öfter mit einem Unentschieden. Das sind so Geschichten, die mir gefallen. Und um das abzuschließen, fürs Unentschieden gesorgt hat Demirovic, wo wir beim Thema Joker-Tore wären, wurde eingewechselt, der VfB auf der 3. Bayern hat 18 Stück erzielt, BVB 16, der VfB 15. Und wenn man die Torbeteiligung anschaut, ist dieselbe Reihenfolge. Die Bayern bei 33, Dortmund bei 27, der VfB bei 26. Also Hoeneß, wir haben es ja schon nach dem Pokal besprochen, auch gegen Bremen wieder goldenes Händchen.
Das legendäre 4-4, Leute. Als ja. Marcelo Bordon einen Dreierpack schnürt und ein Tor davon war ein 35 Meter Brett unter die Latte. Das war ein Spiel für die Ewigkeit.
Ja, großartig. Das war sensationell. Danke Felix und gut, dass du es angesprochen hast, weil da würde ich tatsächlich noch gerne ein, zwei Sätze dazu verlieren. Wir haben natürlich Bilal Elkanus bei dem magischen Pokalabend gesehen, unfassbare Leistung und auch er jetzt, gut zugegeben, man hat ihm im 16er ein bisschen viel Platz und Zeit gelassen, um zu flanken und trotzdem musst du das Ding erstmal so machen und ich freue mich für Ermedin Demirovic, dass auch er wieder sich mal in die Torschützenliste hat eintragen lassen können. An alle, die am Montagabend auf dem Frühlingsfest waren, ich hoffe, das Bier hat geschmeckt, dass er da verteilt hat. Aber das führt mich sozusagen zu der These, man hat das jetzt in den letzten Spielen gesehen, man hat, wenn man, sage ich mal, HSV, Bayern, Freiburg und jetzt Bremen zusammennimmt, dann hat sich nahezu jeder mal aus der Offensive in die Torschützenliste eingetragen und das macht den VfB unberechenbar. Und ich glaube, das gibt den nächsten VfB-Gegner eine Denksportaufgabe, weil sie gar nicht wissen, woher eigentlich die Gefahr kommt. Und deswegen freut mich dieses Demirovic-Tor sehr.
Die Jungs haben es alle, versuchen es dem Trainer so schwer wie möglich zu machen, ja, sie nicht aufzustellen. Und das ist erstmal gut. Und auch so ein Spieler wie Demirovic, der vielleicht mal vom Platz geht und dann angepisst ist, weil er halt zu früh vom Platz gehen muss, aus seiner Sicht heraus. Der reagiert dann eben halt nicht, indem er einen auf Leberwurst macht, sondern der kommt halt im nächsten Spiel rein und macht dann halt so eine Glocke. Ja, die übrigens auch technisch
ja.
Gesehen hochanspruchsvoll, meiner Ansicht nach. Ja, so ein gechippter Ball, der keinen Druck hat, quasi den aus dem Stand so zu köpfen, das ist auch erstmal, das muss erstmal hinbekommen. Ja, und der Herr Demirovic mag andere Schwächen haben, ja, die sind offensichtlich, das ist kein Sprinter und das ist auch kein Dribbler, aber solche Dinger, da kannst du einfach die Uhr danach stellen, da kannst du dich so tausendprozentig drauf verlassen, dass er daraus wirklich in der Lage ist, gefährliche Chancen zu kreieren, um mit hohen XG-Werten oder eben Tore zu machen und das hat in der Liga kein anderer in diesem Maße, ja, und auch da nochmal, ja, also unser Kollege Hinrichsen, der ist gerade schon fleißig dabei zu schreiben, was denn die Herren Kramaric und Demirovic eint. Das sind nämlich die einzigen beiden, er benutzte den Begriff, sorry Chris, Balkanbomber, ja, die in den letzten 3 Jahren es geschafft haben, in der Bundesliga jeweils 2-stellig Tore aufzulegen. Ja. Und das von einem Spieler, den man immer wieder attestiert, und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit der Jugend. Du bist zu klein, zu langsam, zu schlecht. Hier geht es nicht weiter für dich, such dir was anderes. Der alleine mit 18 nach Spanien ist, um dann zu sagen, hey, ich schaff das irgendwie. Und wenn es nur auf diesem Weg geht, dann geht's halt nur so. Ja, und heute ist er da, wo er ist. Und das ist, finde ich, kann man ihm nicht hoch genug anrechnen, was er da investiert hat und was er zu leisten imstande ist. Auch wenn er, wie gesagt, kein Rastelli mehr werden wird in diesem Leben.
Demirovic, Kramaric, Pavlic, eigentlich schade, dass es halt keine Cevacici in der Kantine gibt, aber das, das nur am Rande.
Immer Currywurst mit Pommes, immerhin.
Ja, das ist okay. Felix, vielleicht, wenn wir zum Abschluss dieses Blogs noch einmal auf die Lage im Kampf um die Königsklasse blicken. Ich weiß ja, du hast damals noch in fernen Abstiegskampfzeiten, hast du dich immer sehr viel vor diesen letzten Spieltagen mit Konstellationen und Szenarien befasst. Ich habe gelesen, ganz spannende Wahrscheinlichkeitsrechnung an der Stelle. Der VfB hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, Vierter zu werden als Hoffenheim noch. Allerdings hat Hoffenheim eine höhere Wahrscheinlichkeit, Fünfter zu werden als der VfB. Und das liegt daran, dass der VfB eben diese beiden direkten Duelle hat. Also diese Rechnung sagt, um es mal salopp zu formulieren, die Wahrscheinlichkeit, dass der VfB am Ende Fünfter wird, ist am geringsten. Er wird der Vierter oder Sechster. Auch aufgrund der Tatsache, dass es da noch andere direkte Duelle gibt. So, das ist jetzt meine Theorie. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber wie Felix, bewertest du die Lage? Einfach beide Dinger gewinnen, oder? Und wenn nicht, was braucht man dann?
Ja, ist eine spannende Bewertung irgendwie, weil der VfB ja trotzdem weiter auf dem Papier das schwerste Restprogramm hat. Ganz, ganz klar mit Hoffenheim, Leverkusen, auch noch Frankfurt auswärts. Wenn es für die noch um irgendwas gehen sollte, da hat Hoffenheim einfacheren Job. Bei Leverkusen kannst du halt ein bisschen drauf hoffen vielleicht, dass die Mannschaft, die noch vor uns steht, auf der 3, die Leipziger, uns da ein bisschen helfen. Da müsste jetzt Leverkusen-Leipzig anstehen am Wochenende. Ich glaube, sogar das Topspiel nach unserer Partie in Hoffenheim. Ja, also die Rechnung ist ja relativ einfach. Deswegen meinte ich ja, also klar, es hat sich nicht so viel verändert. Oder halt hätte es halt 2 Punkte mehr in Sachen komfortabel gehabt. Weil jetzt kannst du dir an sich auch ein Unentschieden in Hoffenheim leisten. Niederlage eigentlich nicht. Plus, wenn Leverkusen dann doch seinen Job macht, bist du auch wieder überholt, möglicherweise je nach Torverhältnis dann. Deswegen, die wären halt ein bisschen Polster gewesen, aber die Aufgaben bleiben klar und dann musst du vielleicht einfach ein bisschen in diese Schlussphase der Hinrunde hoffen, weil da folge dann Unentschieden Hoffenheim und 2 Siege gegen Frankfurt und Leverkusen. Sowas Ähnliches brauchen sie auch. Ich hätte mir gern gewünscht, dass die Geschichte mehr oder minder vom letzten Spieltag schon mehr oder minder entschieden ist, weil ich irgendwie dieses Spiel in Frankfurt irgendwie als eklig sehe, weil es für die da auch nicht mehr viel gehen wird wahrscheinlich, weil du nochmal auswärts zu so einer Mannschaft fährst, die an sich einiges in sich hat. Aber ja, Hoffenheim Leverkusen werden jetzt die großen Spiele.
Wenn du allerdings am letzten Spieltag zu einer Mannschaft fährst, die keine Lust hat, mit diesem Trainer weiterzuarbeiten, der sie gerade trainiert, dann hast du vielleicht doch ganz gute Chancen.
Das ist korrekt, Christian. Ich darf eigentlich gar nicht mehr weiter in die Diskussion aber eingreifen, weil ich habe 12 Punkte vorhergesagt und die sind jetzt schon weit, weit weg. Ja, insofern.
Wir werden das natürlich beobachten und später dann ausführlich über die Partie bei der TSG Hoffenheim sprechen. Jetzt machen wir erstmal kurz Pause und sind dann zurück mit einem ganz, ganz wichtigen Erfolgserlebnis aus VfB-Sicht. Bis gleich. Werbung.
Christian, du kennst das doch sicher auch.
Was denn, Philipp?
Du hörst deinen Lieblingsfußball-Podcast, der Blick auf den Spieltag ist dran und dann plötzlich Werbung. Was machst du?
Na, ist doch klar. Ich checke die Spiele kurz in der App und schaue mir die Wettquoten an.
Und wo machst du das?
Natürlich bei Bet365 Sportwetten, denn die haben super Quoten. Und weißt du was noch?
Nein, aber das wirst du mir sicherlich gleich sagen.
Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, Neukundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredit sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben.
Okay, wow. Das wusste ich nicht, aber das schaue ich mir gleich mal an.
Eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe finden Sie auf buwei.de. Werbung Ende.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Ich bin vor allem stolz, dass sie es geschafft hat, in so einem Spiel, was von unserer Seite sicherlich nicht das beste Spiel war, das muss man ehrlich sagen, aber trotzdem ja bis zum Schluss einfach auch dagegen zu halten. Wir wussten um die Körperlichkeit von Meppen, das hat man in jedem Zweikampf gesehen und wir haben es dann nach Startschwierigkeiten besser angenommen, gerade auch in der zweiten Halbzeit deutlich besser umgesetzt und Effizienz vorm Tor ist auch eine Qualität, von daher ja, ist das sicherlich schön, auch draußen zu sehen, wenn es jetzt nicht so läuft und du schaffst es nicht immer, alles spielerisch zu lösen, dass die Mannschaft trotzdem bereit ist zu arbeiten und zu investieren und deshalb freue ich mich natürlich sehr über das Ergebnis.
Das war die Einschätzung von Nico Schneck, dem Trainer der VfB-Frauen, nach dem ganz, ganz wichtigen 2:0 gegen den SV Meppen, womit der VfB den Vorsprung auf die Meppenerinnen auf 8 Punkte vergrößert hat. Die anderen Aufstiegsaspiranten Mainz und Sand haben beide gewonnen, beide erfolgreich. Deswegen bleibt der Abstand auf Platz 3, der nicht mehr zum Aufstieg in die Bundesliga befugt, weiter bei 5 Punkten. Aber man hat es, glaube ich, beim VfB-Trainer gehört, große Erleichterung an der Stelle. Ich habe mir das Spiel angeschaut, Sonntag 11 Uhr, war eine herausragende Alternative zum Doppelpass, ja, großen Spaß gemacht. Und eine Akteurin ist vor allem rausgestochen, das ist Chiara Beck gewesen im VfB-Tor. Die hat nämlich, wir haben es gerade bei Nico Schneck auch gehört, wirklich im ersten Durchgang einige sehr, sehr starke Paraden rausgeholt. Es wäre sicher nicht unverdient gewesen, wenn Meppen in Führung gegangen wäre. Und dann war der VfB zweimal genau zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle und hat Philipp fast schon im Stile einer Spitzenmannschaft diesen Dreier geholt.
Das magst du so sehen, aber du hast das Spiel auch gesehen. Ich nicht. Ich kenne nur das Ergebnis und die Torschützinnen. Und ich sage dir eins, das sind die sogenannten Big Points. Ja. Wenn du diese Spiele gewinnst, wo dann auch noch der Gegner so gibt's ja deine Erzählung wieder und auch der Spielbericht, den man hier und da lesen kann, der ist ähnlich gepolt. Wenn der Gegner eigentlich die bessere Mannschaft war, das Spiel macht und du machst halt die Glocken, dann ist das ein rundum gelungener Sonntag, ja, den man dann beim Brunch, Christian, sich reinziehen kann für die VfB-Frauen.
Ein leckerer Frühlingsquark war das und der YouTube-Stream. War herausragend.
Jeder wie er mag, Christian, jeder wie er mag, ja.
Also das ist wirklich ein wichtiger Erfolg und ich glaube, da kann man Felix wirklich konstatieren, es war ja ein bisschen bei manchen auch Überraschung, ob des Trainerwechsels bei den VfB-Frauen, der ist voll eingeschlagen, die Mannschaft bisher ohne Gegentor, 3 Spiele, 3 Siege, das war dann die richtige Entscheidung.
Ja, also doof gesagt zum Glück, weil wenn es natürlich nicht klappt, dann stehst du ganz doof da, weil das Ziel ist ja ganz klar weiter ein Aufstieg, aber hat funktioniert, dann macht er einen guten Job, die Ergebnisse stimmen und jetzt haben wir wahrscheinlich echt dann irgendwann bald einen Bundesligisten und dann gucken wir mal, was da dann so passiert.
Was mich ein bisschen negativ auf das Ding blicken lässt, die Zuschauerzahl. Ja, also wenn ich einen Doppler-Spieltag habe und habe danach eine ausverkaufte Arena und da kommen halt nur 1500 Leute dahin, oder nicht mal das, ich glaube die offizielle Zahl war 1200 und ein paar zerquetschte, dann ist das leider zu wenig. Ja, und wenn man in Stuttgart Bundesliga-Frauenfußball sehen möchte, dann muss man da mehr tun. Das gilt für den Verein, der Bedingungen schaffen muss, die attraktiver sind für die Menschen, um da hinzugehen. Gilt aber für mich auch für die vielen, vielen Abertausenden, Hunderttausenden Fans hier im Großraum. Also bitte supportet diese Mannschaft mehr, als es bisher tut, denn sie hat es verdient.
Dem ist nichts hinzuzufügen, womit wir ich würde sagen, wir machen das mal in der Reihenfolge ein bisschen durcheinander heute und bleiben bei den Erfolgserlebnissen, damit ich atmosphärisch nicht ständig so springen muss. Die U17 hat am vergangenen Samstag ich habe das extra nochmal nachgerechnet, 3/4 Dutzend geschossen.
Der Mann 9, für die Alliteration.
Die ist tatsächlich zufällig, die Alliteration. Aber ein 3/4 Dutzend, das halbe sind 6 und ein 3/4 sind dann 9. Also wahnsinnige 9 Tore, 9-0 gegen Hannover 96 im Achtelfinale um die Endrunde in der deutschen Meisterschaft. Ich habe auch da tatsächlich nicht die 90 Minuten gesehen, aber ich habe viel reingeschaut und am genervtesten war fast schon der Kommentator des Livestreams, dem irgendwann die Hannoveraner nur noch leid getan haben und ihnen tatsächlich ausdrücklich ein Tor gewünscht hat, was sie nicht erzielt haben. Das war eine absolute Machtdemonstration der Mannschaft von Daniel Jungwirth, Philipp, die schwebt gerade so, die schwebt über den Ding und da ist es, glaube ich, eher jetzt die Herausforderung des Trainerteams, die Mannschaft zu bremsen, ein bisschen auf die Euphoriebremse zu drücken oder sagst du jetzt Vollgas weiter, weil auch es geht gegen den KSC im Viertelfinale, Samstag 13 Uhr, Platz 1.
Naja, da tut Daniel Jungwirth nach unseren Informationen schon selbst genug dafür, dass sich da ein kleiner Stimmungswechsel wohl anbahnt. Ja, wenn ich kurz vor Saisonende ist jetzt durchgesickert, wir haben es gestern auch geschrieben, dass er wohl den SSV Ulm übernehmen wird in der kommenden Saison. Ja. Und zusammen mit seinem Trainer, Co-Trainer das machen wird, dazu sollen noch weitere Leute da einsteigen. Wenn das sich in der Mannschaft festsetzt, dann hast du ganz schnell deinen Stimmungsschwung, da brauchst du nichts mehr bremsen. Andererseits spielt diese Mannschaft in einer Art und Weise und in einem Flow, dass das vielleicht auch gar nichts ausmacht. Und, das muss man auch sagen, Daniel Jungwirth hat in den letzten Jahren hier so exzellente Arbeit gemacht, dass es eigentlich nur logisch ist, dass man ihn jetzt für größere Aufgaben bereit sieht und er sich selbst auch. Ja, das ist halt nun mal so in den Nachwuchsteams. Die Plätze drüber sind zementiert. Stefan Hildebrand, der NLZ-Chef, wird den Teufel tun, Nico Willig oder Tobias Rathgeb von ihren Posten zu entfernen. Das läuft nicht, das wird es nicht geben. Und wenn du weiterkommen willst, dann ist es nachvollziehbar. Und nochmal zur Mannschaft zurück. Das ist ein exzellenter Jahrgang, ein Jahrgang, wie es vielleicht nicht alle 5, vielleicht sogar alle 10 Jahre vorkommt. Der ist gespickt mit Top-Talent auf fast jeder Position. Und dass die so kicken, ist eben, wie gesagt, auch da ist sehr viel Trainerarbeit drin. Ich glaube, die werden weiter durchziehen. Die werden sich von nichts zu niemanden und auch nicht von ihrem wahrscheinlich dann wechselnden Trainer, weil sie gehen ja auch fast alle. Also weißt du, das ist ja insgesamt, die ganze Mannschaft ist ja im Begriff, woanders hinzugehen. Ob das jetzt eine Jahrgangsstufe höher ist im selben Verein oder eben Perspektiven anderswo das Gras grüner erscheinen lassen. Die werden durchziehen und die werden sehr weit kommen. Auch weil sie wissen, sie haben schon mal so eine Saison gespielt und sind schon mal in diesem Achtelfinale gestanden und haben dann sang- und klanglos gegen eine schlechter gerankte Mannschaft verloren. Ich glaube, Hannover war es oder ich bin mir nicht sicher, müsste nachschauen. Und das hat, ich habe erst vor ein paar Monaten mit Daniel Jungwirth ein längeres Gespräch gehabt. Und da hat er auch sehr klar gemacht, wie sehr das an allen gezehrt hat, genau diese Nummer. Das wollten die unbedingt wettmachen, das ist ihnen gelungen und zwar nicht irgendwie, sondern in überzeugendster Manier. Besser kannst du das nicht machen und deswegen bin ich überzeugt, da geht's noch mindestens 2 Runden weiter für die Truppe.
Ich habe es vorher schon angerissen, jetzt nochmal in einer Ausführlichkeit. Also das Viertelfinale der U17 ist ein Derby und zwar nicht, also es ist das Derby, falls irgendjemand meint, es gäbe andere Derbys als das, zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC. Samstag 13 Uhr, es ist ein Heimspiel, Platz 1, also vielleicht eine Gelegenheit für die Fans, die nicht nach Sinsheim reisen zum Spiel, die sich aber trotzdem einen schönen Fußballmittag machen wollen und sich vielleicht das Hoffenheim-Spiel hinterher anschauen, wäre es eigentlich eine super Gelegenheit, am Samstag in Cannstatt vorbeizuschauen. Die Jungs haben es echt verdient.
Ich muss leider nach Hoffenheim. Es ärgert mich wirklich sehr. Ich kann nicht beides verbinden, das reicht einfach nicht. Ja, bin mit dem Kollegen Seliger für das Spiel in Sinsheim eingeteilt und kann nicht darunter und bitter.
So, und dann haben wir noch 2:2 Niederlagen, die wir durchsprechen müssen in dieser Folge. Und zwar betrifft das die U21, die zweite Mannschaft des VfB und eben die U19. Beide mehr als ärgerlichen Niederlagen. Womit wollen wir anfangen? Mit VfB 2 vielleicht?
Wir bleiben jedenfalls beim Stichwort bitter.
Ja, denn der VfB hat, das ist die schöne Seite der Medaille, am vergangenen Wochenende am Samstag auf dem Sofa auch den rechnerischen Klassenerhalt in der dritten Liga vollbracht, dadurch, dass der SSV Ulm, von dem wir es ja gerade schon ganz kurz hatten, bei 1860 München verloren hat, war klar, auch rechnerisch bleibt der VfB 2 über dem Strich, wird in der nächsten Saison in der dritten Liga spielen. Und dann folgte am Sonntagabend ein Spiel beim TSV Havelse, der aller Voraussicht nach absteigen wird, das ist noch nicht ganz rechnerisch sicher. Da gab es ein richtiges Slapstick-Tor in der Nachspielzeit. Am Ende verlor man da mit 2:3. Weiter geht's für den VfB 2 am kommenden Samstag zu Hause um 16:30 in Groß-Asbach gegen den Aufstiegsaspiranten Rot-Weiß Essen. Die nächste schwere Aufgabe. Philipp, wie siehst du das? Du bist ja auch in gutem Kontakt mit Nico Willig, so rein atmosphärisch. Also ich finde, das sind so ein bisschen zwei Seiten. Ne? Einerseits, du hast den Klassenerhalt geschafft. Andererseits, wenn ich den kritischen Blick drauf werfe, ist, dass sie gegen alle 4 designierten Absteiger 2 Punkte geholt haben. Sie haben nämlich gegen Havelse verloren, sie haben in Schweinfurt verloren und sie haben gegen Ulm und Aue unentschieden gespielt. Das kann sicher nicht der Anspruch des Teams sein, oder?
Nein, das ist es nicht. Aber auch da siehst du halt genau die Situation, die ich gerade schon bei der 17 beschrieben habe. Das gilt für alle Nachwuchsmannschaften in diesem Jahressegment. Das ist eigentlich eine fünfte Jahreszeit, so ähnlich wie der Karneval im Rheinland. Ja, also die Phase zwischen letzter Länderspielpause der Saison oder erster des Jahres im März und dann Saisonende, da guckt einfach jeder was passiert mit mir für die nächste Saison? Wo geht's hin? Wo kriege ich, wo finde ich einen Platz? Wo zahlt mir einer mehr? Wo wächst das Gras schneller, grüner, wie auch immer? Und das sind immer diese Phasen, wo in diesen Mannschaften eine extreme Amplitude drin ist, was die Leistung angeht. Oftmals ist es so, wie beim VfB 2 gerade zu sehen, in den Spielen gegen die designierten Absteiger oder No-Names kommt gar nichts, weil die Leute sagen, was soll ich mir hier einen abarbeiten, da guckt eh keiner zu. Und es ist ja auch so, in Havelse guckt kein Mensch zu. Ich meine, wer Fernsehrechte verkauft und dann ein Spiel Havelse gegen VfB 2 Sonntagabend auf 19:30 ansetzt, der hat ja, was hat denn der, der hat, also der, ja, okay, der wird unsachlich jetzt gleich. Aber ich meine, die Spiele, die jetzt anstehen oder die anstanden, wie Aachen, jetzt Essen, wo gute Gegner da sind, die Highlight-Spiele, da wirst du eine andere Mannschaft plötzlich sehen. Und das wird auch an diesem Wochenende zu beobachten sein. Der VfB 2 wird nochmal richtig einen rausbumsen und wer weiß, ob das nicht den Essenern sogar gar nicht so schmeckt, was sie da vorgesetzt bekommen. Ja? Und wie gesagt, das ist ein grundsätzliches Thema, das alle Jahre wieder in dieser Jahreszeit auftritt, nicht nur beim VfB und seinen Nachwuchsmannschaften, sondern überall. Denn jeder ist gerade am Gucken und am Sondieren, wo geht's denn hin für mich in der nächsten Saison, und dementsprechend kommt es dann zu solchen Ereignissen oder Ergebnissen.
Aber das Saisonziel, das andere erreichen sie ja wahrscheinlich, weil Hoffenheim 2 ist
verloren.
Der erste genau. Überm Strich, also die werden wahrscheinlich Klassenerhalt und die beste Zweitvertretung Deutschlands sein.
Ja, so ist es. Richtig.
Felix.
Das wird wahrscheinlich erreicht werden, ja.
Was machst du am 22. Mai?
Vermutlich nach Berlin anreisen. Uhrzeit noch offen.
Wirst du es möglicherweise bis 18 Uhr nach Potsdam schaffen?
Es wäre ein Move, der schon in irgendwelchen WhatsApp-Verlaufen mal aufgekommen ist, ja, durchaus.
Ach, ist das so?
Sache gibt's.
Wir reden natürlich von dem Freitag vor dem großen Pokalfinale, bei dem die VfB-Profis vertreten sind. Am Freitagabend davor, da bestreitet die U19 des VfB ihr DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg. Und warum sage ich das? Weil es das nächste große Highlight für die U19 des VfB sein wird, weil Philipp, Endrundenspiel um die deutsche Meisterschaft wird es nach dem 2:3 beim 1. FC Köln nicht mehr geben. Es ist dann tatsächlich für die U19 Schluss gewesen in der Hauptrunde.
Das ist es, und ja, ich habe es nicht befürchtet, aber kommen sehen, weil die letzten Wochen oder nach dieser Qualifikation für Berlin war ein klarer Spannungsabfall zu bemerken in der Mannschaft. Ja, und Tobi Rathgeb und sein Team haben es nicht geschafft, das umzubiegen, weswegen man sich jetzt nicht für dieses Endturnier qualifiziert hat und einen Monat lang jetzt mit Testspielen sich irgendwie über Wasser halten muss, um irgendwie Wettkampfpraxis zu bekommen vor diesem Spiel gegen Wolfsburg.
Die Wolfsburger, die übrigens ihres Zeichens in ihrer Gruppe mit Abstand Erster geworden sind, die werden noch Endrunde spielen. Also ich glaube, so viel kann man schon sagen, dass die Wolfsburger in der Favoritenrolle sein werden, diesem Pokalfinale. Vielleicht aber auch gar nicht so schlecht für die Mannschaft von Tobi Rathgeb.
Ja, ich glaube, es ist nicht so schlecht, weil, wie gesagt, die kommen dann aus der Hochbelastung und müssen dann halt auch noch das Ding spielen, und wer weiß, ja. Wer sich Bodo Glimt angeschaut hat in dieser internationalen Saison, der weiß, man braucht keine Matchpraxis, um auch die ganz Großen zu verhauen. Ja. Nein, also man muss auch sehen, finde ich, und das darüber spricht keiner, aber das kann man ruhig mal deutlich sagen. Kenny Fresle, Yannick Spalt, Mirza Cvijatović, Flo Hellstern, Max Herbert, die können alle da spielen. Ja, die können alle noch für Tobi Rathgeb spielen in der U19. Sind auch in den Kader gemeldet, aber ich komme halt in nur 21 schon zum Einsatz. Ja. Und das ist ein Qualitätsverlust. Salva Mule, bin noch gar nicht der vielleicht stärkste Offensivspieler überhaupt, der fällt schon die ganze Saison aus. Das ist dann halt einfach ein Faktor. Ja. Das ist ein Maß an Qualität, das keine Mannschaft auffangen kann. Wenn dir 5, 6 Stammspieler einfach nicht zur Verfügung stehen, das ist nicht zu kompensieren, und diese Situation ist der VfB, die VfB Unternehmen gerade. Aber auch da gibt es einen positiven Aspekt. A, du kommst ausgeruht und mit dieser Situation, wie diese Rennpferde beim Trabrennen kurz bevor die Box aufgeht, zu diesem Endspiel. Und B, du kannst in aller Ruhe auf der Couch zuschauen, wie du dich für die Youth League qualifizierst. Denn der VfB Stuttgart, der wird Champions League spielen nächste Saison. Ja, dabei bleibe ich, auch wenn meine 12-Punkte-Prognose nicht mehr eintritt. Aber
du zählst das Pokalfinale als Punkte rein, deswegen.
Es ist einfach die Überleitung eines Philipp Meisel vom NLZ zum nächsten Bundesligaspiel des VfB Stuttgart. Denn damit die U19 in der Youth League spielen kann, muss sich der VfB in der Bundesliga für die Champions League qualifizieren. Und damit er das erreicht, sollte er bestenfalls im Kraichgau am Samstag 15:30 punkten. Und ich habe bei euch beiden schon gehört, ihr werdet vor Ort sein. Ist das so, ne? Beide.
Das ist korrekt, ja.
Ich werde zwar nicht in Rot machen, wie die Ultras das als Motto vorgegeben haben. Ich werde wahrscheinlich was anderes anziehen, aber ja, wer weiß, was mir meine Frau rauslegt am Spieltag.
Rot fällt mir auch schwer. Also rote Trikots sind irgendwie seltenheitswert, aber wir gucken mal, was geht.
Also Philipp Meisel im Carlos Valderrama-Shirt in Hoffenheim am Samstag. Es ist, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, das Spiel, auf das ich schon seit Wochen schiele. Also klar, neben dem Pokal-Halbfinale, das Warten ist ja ganz klar. Aber mit Blick auf die Bundesliga ist es das Spiel, wo ich glaube schon seit Wochen gedacht habe, dass hier wird's wegweisend. So, ich mit diesem Spiel steht und fällt sehr, sehr viel. Wenn wir auf Hoffenheim schauen, hatten wir bis vor ein paar Wochen noch darüber diskutiert, dass möglicherweise schon der Downfall kommt und sie es dann doch noch abreißen lassen. Und dann ist das passiert, was auch bei Bayer Leverkusen passiert ist. Dann spielen die nämlich gegen Borussia Dortmund, gewinnen, schöpfen neue Hoffnung. Und so auch am vergangenen Wochenende, als die Hoffenheimer beim HSV mit 2:1 gewonnen haben. Und jetzt sind wir tatsächlich in der Situation, Hoffenheim und der VfB punktgleich, nur getrennt durch das Torverhältnis. Wie seht ihr, Felix, wie siehst du die Hoffenheimer und wo kann man da ansetzen? Wo sollte man da ansetzen? Denn man muss so ehrlich sein, zuletzt waren die jetzt nicht der absolute Lieblingsgegner des VfB.
Nee, und ich hatte mir das auch ein bisschen mehr Abfall irgendwie erhofft, weil es ja oft in so Überraschungssaisons dann irgendwann passiert, dem sind sie entkommen. Auch das waren ja, also Leverkusen und Hoffenheim, ja beide Siege, die auch in irgendeiner Form ein Unentschieden hätten sein können am Wochenende. Köln war nicht so schlecht dabei, Hamburg habe ich eine große Chance noch im Kopf. Ist da ein bisschen ärgerlich gelaufen. Die sind weiterhin gut dabei. Ich glaube, Hoffenheim ist trotzdem auch eine Mannschaft, die du vielleicht sogar zu Hause ein bisschen mehr kriegen kannst als auswärts, weil einfach da halt dieser Heimvorteil nicht so da ist wie in anderen Stadien, um es so zu formulieren. Die ist natürlich so ein bisschen in der Jägerrolle, weil der VfB ist halt immer noch vor ihnen, auch in dieser Underdog-Rolle noch, weil wenn die jetzt keinen Champions League spielen würden, wird sich da, glaube ich, keiner so groß aufregen oder keiner so überrascht sein, wie es beim VfB war, oder so viel ja, am Ende dann bei rumkommen, was dann irgendwie passiert als beim VfB, weil einfach dieser Überraschungseffekt dieser Saison da ist und da reicht auch eine Europa League. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, auf Hoffenheim müssen wir vor allem gucken, weil ich Leverkusen schon mental dieses Spiel gegen Leipzig so ein bisschen rausgekehrt habe, was diesen vierten Platz zumindest angeht. Und Hoffenheim hat auch ein Restprogramm noch irgendwie mit Gladbach und uns und noch was Drittes. Das ist auf dem Papier nicht schwierig, auch da kannst du mal stolpern, aber auf dem Papier nicht so schwierig. Alles nach dem VfB, die letzten zwei Spiele. Und du hast schon gesagt, letzten Jahre in Hoffenheim waren bisschen schwierig. Letztes Jahr das 1:1 auf den Sonntagabend 19:30, auch die Ansetzung, glaube ich, wieder gewesen, wo du Chancenbucher wie sonst was betrieben hast. Dann hast du natürlich ein starkes 3-0 gehabt in dieser Vizemeistersaison, wo alles lief, aber auch davor mal ein Unentschieden last minute, mal eine Niederlage last minute noch. Ich glaube, auch da war German Kramaric dabei. Ist nicht das Schönste, aber ich habe nachher, um wieder bei Cliffhangern zu bleiben, eine Statistik, die ganz gut dazu passt tatsächlich.
Und grinst dabei. Gut, behalten wir die Spannung bei. Bis später dann, wenn es um die Zahlen und Fakten geht. Aber du hast erwähnt, in Hoffenheim wäre es so gar nicht so, die wären gar nicht so traurig, wenn sie nur in Anführungsstrichen nur in die Europa League kämen. Es gibt auch bei Hoffenheim einen, der nach jedem Interview, und irgendwie geht mir das fast so ein bisschen unter, wirklich knallhart auch rausballert, wir wollen in die Champions League. Ich will in die Champions League. Und wer ist es? Natürlich André Kramaric. Der sagt wirklich nach jedem Spiel, wir haben Kampf um die Champions League, wir haben jetzt Dortmund geschlagen, da wollen wir hin. Also der nimmt da gar kein Blatt vor den Mund. Aber ich glaube, nach seiner, was hat er gesagt, Replayer Shit Season, ich glaube, der darf in Hoffenheim alles. Und das, ja, dieses Standing hat er sich auch erarbeitet durch das, was er dort leistet. In meinen Augen ist er eigentlich, wäre er auch zu mehr noch zu höheren Ehren fähig, sprich bei anderen Vereinen auch zu spielen. Aber er ist da der absolute Leistungsträger und er sagt, nee, ich will in die Champions League, wir wollen in die Champions League. Und da muss man ihn, glaube ich, ein bisschen bremsen am kommenden Samstag, Philipp.
Ich finde es beachtlich, wie du es gerade geschafft hast, ohne deine übliche Dinamo Zagreb-Präferenz aus der Nummer herauszukommen. Ja, aber
Ich habe erst am Montagabend jemanden getroffen, abends beim Bierchen, und der hat gemeint, ich warte jedes Mal eigentlich nur darauf, dass dieses Wort fällt. Und ich habe gesagt, ich mache es jetzt extra nicht. Nee, ja. Aber spricht einfach dafür, dass bei Hoffenheim so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein zurückgekommen ist. Man dachte ja so, also bei manchen war das ja der Kandidat für den ersten Trainerwechsel zu Saisonbeginn. Ja. und jetzt sind sie voll da, und auch ich finde, auch sie zeichnet so ein bisschen diese Unberechenbarkeit aus. Also ja, du hast Kramaric, du hast Aslani, wir werden nachher noch über Spieler im Detail sprechen, aber auch da ist es so, dass die Gefahr von vielen Seiten kommt. Sie durchaus offensiv stark sein können. Sie haben natürlich auch mit Oliver Baumann hinten Nationalmannschaftstorhüter im Kasten, und trotzdem sind sie nicht unverwundbar. Das haben auch die letzten Heimspiele gezeigt. Ja, sie haben Dortmund geschlagen, aber man darf nicht vergessen, sie haben davor gegen Mainz verloren. Ich glaube, sie haben gegen St. Pauli unentschieden gespielt oder sogar auch verloren. Jedenfalls, da hatten sie mal wirklich so eine Delle. Es ist jetzt nicht so, Felix, korrigier mich, dass sie die absolute Heimmacht wären.
Nee, und St. Pauli war, glaube ich, auch das Spiel, was sie relativ hoch und überraschend zu Hause verloren haben. Also das war so eine kurze Phase drin, wo man sich was tabellarisch schon erhoffen konnte, aber wie gesagt, da haben sie sich so ein bisschen gefangen, und ja, mal gucken, wo es am Ende endet. Ich glaube, was ich vor allem meinte, war, dass halt dieser Backlash nicht so groß wäre, wenn es nicht Platz 4, sondern Platz 5 wird. Da hängt einfach nicht so viel dran. Beim VfB ist ja, glaube ich, schon bei vielen so ein bisschen fast jetzt so, also Pflicht ist zu großes Wort, aber schon eine gesunde Erwartungshaltung, dass es eben Platz 4 und Champions League wird. Ich glaube, da wäre es ein bisschen verkraftbarer.
Ist ja, glaube ich, auch logisch. Man hat es vor allem Philipp bei Sebastian Hoeneß nach dem Finaleinzug gehört, dass er gesagt hat, jetzt haben wir die Euroleague gesichert, und natürlich haben wir jetzt noch ein Ziel, und das wollen wir erreichen.
Ja, ist ja generell so ein, sag ich mal, so eine Art kleiner Stuttgarter Weg der letzten Jahre. Dann ist er nicht von vornherein im August, wenn alle fragen, nach dem Saisonziel irgendwas auszugeben, sondern halt peu à peu die, sag ich mal, intern definierten und gesteckten Milestones zu erreichen, abzuhaken und dann sich die nächsten zu setzen. Und wenn es dann eben, wenn auf Sicht gefahren werden kann, ja, also wenn es dann noch 3, 4, 5 Spiele sind, dann kann man da auch dann öffentlich sagen, okay, jetzt wollen wir aber auch. Und das ist der richtige Weg, finde ich, den man da geht. Denn so hältst du deine Mannschaft auf Spannung, musst dir aber gleichzeitig nicht von außen ständig dieses nervende Fragen anhören, ja, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt? Und schlussendlich kann dir nachher irgendjemand irgendwas aufs Brot schmieren, weil ja keiner wusste, was ist angesagt. Ja. Dennoch, ich habe ja am Eingang der Sendung gesagt, ich vermisse so ein kleines R bei deinem Alliterationengewitter, das da kam. Hab kein gutes Gefühl vor diesem Spiel. Ich glaube, aus dem Kampf wird eher ein Krampf, deswegen das R.
Aha.
Weil die Ausgangslage eben so ist, wie sie ist. Die Bedeutung ist immens von diesem Spiel für beide Mannschaften. Ja. Und beide sind zum einen in der Lage, Offensivspektakel zu bieten, aber eben auch in der Lage, so ein bisschen zu verkopfen, zu ins Stocken zu geraten, zu verkrampfen. Ja, und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das passiert am Wochenende. Und wir stehen dann nächste Woche hier, wollen das alles großartig bewerten und gucken, und was hier jetzt, und was willst du mit so einem ranzigen 1-1 anfangen? Da ist nichts passiert. Ja, und deswegen, ja, ich mag sein, mein Gefühl trügt mich, vielleicht hoffe ich sogar, dass mich mein Gefühl trügt, ja. Aber es ist kein gutes aktuell in den Stunden, die wir hier gerade diese Sendung produzieren.
Ja, und wenn man sich überlegt, das Hinspiel war 0-0, ne?
Genau.
Ja, also obwohl beide Mannschaften wirklich sehr spielstark sein können, war das eigentlich bei den direkten Duellen eher selten der Fall. Da gab es einmal ein 2-3 zu Hause, aber ansonsten war es zuletzt, einmal hat der VfB dort 3-0 gewonnen und da wirklich alles ausgespielt, aber ansonsten war das immer eher so ein bisschen, den Eindruck habe ich auch, von beiden Mannschaften ein Stück weit, ich will nicht sagen mit angezogener Handbremse, aber mit dem nötigen Respekt vor der Gefahr des Gegners.
Du kriegst halt manchmal einfach nicht deine PS auf die Straße. Das gibt's so, ja. Und es war eben just beim Hinspiel so, und ich erwarte es eigentlich am Samstag wieder. Aber Felix wollte mir gerade eines Besseren belehren. Ja? Felix, war da was? Habe ich da richtig gesehen?
Nee, also ich habe ja viele dieser letzten Auswärtsspiele gerade in Hoffenheim auch persönlich begleitet. Das war selten irgendwie so richtig mitreißend, außer halt dieses 3-0. letztes Jahr angesprochen, dieses 1-1, da war der VfB schon nicht schlecht, aber halt wieder Chancenverwertung war da das Thema in der gesamten Phase. Die Jahre davor, wo im Abstiegskampf hing, lief es noch ein bisschen schwammiger und auch zu Hause gegen Hoffenheim ist es ja auch selten, oder in letzter Zeit selten Spektakel, das 1-1 da kurz vor, das 0-0 da kurz vor Weihnachten, war glaube ich auch so in Ordnung. Wir hatten zwar ein Abseits-Tor von Undorf kurz vor Schluss, aber es ging glaube ich in Ordnung. Dann war es ja mit einer der einzigen Niederlagen unter Hoeneß in der Vizemeistersaison, dieses 2-3. Also ja, ich gehe jetzt auch tatsächlich nicht mit dem angenehmsten Gefühl in die Partie. Mir hilft das Gefühl zu wissen, dass ich da wieder mit 15.000, 16.000 VfB-Fans stehe und das, da richte ich den Fokus drauf, dass du halt die Hoffnung hast, dass die Inversion diesmal irgendwie ja veredelt wird. Aber rein sportlich gehe ich komplett mit bei euch beiden, dass es ja ich nicht so ganz weiß, was da am Samstag passieren wird.
Der VfB Stuttgart fährt auf Sicht, hat Philipp Meisel vorher gesagt. Jetzt stellt sich nur die Frage, welche Eisberge er in Sinsheim aus dem Weg räumen muss. Und die stellt uns jetzt ein Felix Mahler vor.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Bildsprache, Felix. Was für Gefahren lauern für den VfB? Wie sind die Zahlen vor der Partie in Sinsheim?
Da kommen einige Eisberge, die wir auch gleich schon in Bundesliga-Daten haben werden. Ich kann schon mal ankündigen, dass ich einiges dabei habe. Also was war es bei dir am Sonntag? Schnappt euch einen Quark oder so? Ein bisschen Zeit habt ihr.
Mir ist übrigens aufgefallen, dass seit ich den Frühlingsquark erwähnt habe, hat Philipp Meisel oft von grünem Rasen gesprochen. Aber das nur am Rande.
Genau, nur für die Reihenfolge. Ich liste zuerst die Hoffenheim-Daten, dann den VfB nach der Paarung. Tore sind wir bei Platz 6, 61 Stück gegen Platz 3, 63 Stück. Torschüsse Platz 5 gegen die 3, also beide stark dabei. Gegentore sehr ähnlich. Hoffenheim auf Platz 13 mit 45, der VfB auf der 14 mit 43. Passquote ist der VfB deutlich besser. Hoffenheim auf Platz 11 mit 81,9%. Der VfB weiter auf der 3 mit 85,4% im Schnitt. Auch Ballbesitz hat der VfB Vorteile, 52% bei Hoffenheim, was Platz 7 darstellt. Der VfB auf der 3 weiterhin mit 56% gerundet. Insgesamt gewonnen Zweikämpfe, da ist auf einmal Hoffenheim da, Platz 3 gegen Platz 7 beim VfB, das hat der VfB öfter mal für sich. Und auch die gewonnenen Kopfballduelle, ähnliches Bild, Platz 2 bei Hoffenheim, der VfB auf Platz 7. Und wir haben ein Topspiel, was die Flanken aus dem Spiel angeht, Platz 3 gegen Platz 2. Das war bis hierhin schon, finde ich, beeindruckend, die Daten, was Hoffenheim angeht. Und jetzt kommen nochmal die drei Stück, die sich auch tatsächlich seit diesem Hinrundenspiel nicht verändert haben. Laufdistanz, Hoffenheim auf der 1, der VfB auf der 13, Sprints Platz 1 gegen 13, auch intensive Läufe Platz 1 gegen 13. Also der Erfolg kommt nicht von ungefähr, das sind nämlich bärenstarke Statistiken, vor allem diese drei Stück halt, Karten und Faust im Gegner sind dann, Platz 6 gegen Platz 11 bei den Karten und Faust im Gegner haben wir Platz 1 bei Hoffenheim, also auch nicht nur spielerisch, auch eklig dabei und der VfB da in Anführungszeichen nur auf der 13, auch tabellarisch und marktwertmäßig relativ ausgeglichen, Marktwert ist Platz 7, Hoffenheim, der VfB auf Platz 6. Tabelle, wie schon angesprochen, Platz 5 gegen Platz 4, nur durchs Torverhältnis der VfB auf plus 20, Hoffenheim auf plus 16. Die Paarung, das hatten wir ja vorhin auch geschwind, Hoffenheim ist Heimtabelle Platz 5, was auch schon gut ist, aber eben auswärts noch stärker, da sind sie Dritter, aber punktgleich mit Platz 2, also tatsächlich Hoffenheim auswärts ein bisschen besser, der VfB auf Platz 6, was die Auswärtsspiele angeht und der Rückrundentabelle führt sich so weiter, es ist Topspielalarm pur, Platz 5 bei Hoffenheim, 24 Punkte gesammelt, der VfB auf der 4 mit 25 Stück und die Bilanz, ja, haben wir auch schon viel besprochen. Hoeneß hat zumindest noch nicht gegen seinen Ex-Verein auswärts verloren. Ja, 3-0 Sieg und 1-1. Bisher aber 15 Auswärtsspiele des VfB in Sinsheim in der Bundesliga, 5-mal Hoffenheim, 6-mal Unentschieden, 4-mal VfB, also ziemlich ausgeglichen, wenn auch nicht das beste Terrain, was das angeht. Und dann haben wir noch ein paar Geschichten, wo auch mein Cliffhanger dann gleich aufgelöst wird. Aber zuerst hat Hoffenheim mit diesem HSV-Sieg den 17. Sieg in der Bundesliga-Saison gefeiert, damit den neuen Vereinsrekord aufgestellt, was nochmal zeigt, was sie für eine Saison spielen. Auf Zufall spricht man vermutlich aus, darf man achten, schon fünfmal eine Flanke geschlagen, zum Tor geführt hat, Ligaspitze, was das angeht und auch Flanken, vorhin schon angesprochen, ist Top-Duell, auch was das Kreieren aus Flanken angeht. Der VfB mit 81 Torschüssen nach Flanken auf der 1, Hoffenheim auf der 2 mit 80 Stück. Und auch das hat, glaube ich, Christian vorhin schon angesprochen. Wir haben wieder Torwartduell, Nationaltorhüterduell. Und auch da sehr ausgeglichen, aber mit Vorteilen für Nübel. Der pariert 69% der Bälle, die auf sein Tor kommen. Baumann 67% und Großchancen vereitelt er auch ein paar mehr. 24%, Baumann ist bei 15%. Und damit kommen wir nochmal zum Thema Topspiel. Das ist das erste Mal, dass es dieses direkte Duell zwischen den beiden Vereinen gibt, dass beide Vereine unter den Top 5 stehen in der Tabelle. Das gab es bisher so auch noch nie. Und jetzt wird der Cliffhanger aufgelöst, weswegen wir so ein bisschen Hoffnung haben können in das Thema Auswärtsspiel. Der letzte Heimsieg bei dieser Paarung liegt über 4 Jahre zurück. Das war Februar 2022. Da hat Hoffenheim, hat Hoeneß mit 2-1 gewonnen zu Hause, als Hoffenheim-Trainer noch. Das heißt, die Chancen für Auswärtspunkte sind in der Paarung höher, wie wir auch schon besprochen haben. Trotzdem muss man auch da ansprechen, und das würde dann für sprechen, dass du eine gute Schlussphase brauchst, wie wir es ja in der Hinrunde hatten mit Punkt Hoffenheim, Sieg Leverkusen, Sieg Frankfurt. VfB hat jetzt schon in der Rückrunde in 7 Spielen Punkte abgegeben, damit jetzt schon gleich viele abgegeben, in gleich vielen Spielen abgegeben wie in der Hinrunde. Das heißt, da überperformst du ein bisschen, was das angeht, dürfen nicht mehr so viel abgeben, stehen es auch, wir hatten das 1000. Bundesliga-Heimspiel, sie stehen insgesamt vorm 2000. Bundesligaspiel und werden das 1000. Auswärtsspiel bestreiten. Auch das ist ein Wert, den nur Dortmund egalisieren wird am Wochenende und wo nur die Bayern und Bremen noch mehr Spiele absolviert haben. Und um dann abzuschließen, was ich dann vor allem gefühlig mitnehme, ist eben Thema Invasion. Die letzten beiden Saisons hatten wir schon jeweils über 16.000 VfB-Fans in dem Stadion. 30.000 passen rein. Das heißt, tatsächlich mehr in Hände des Gastes als des Heimvereins. Diesmal musst du ein bisschen gucken, weil ja nach Mitgliederverkauf schon alles weg war. Wie viel war da wirklich VfB? Vermutlich trotzdem sehr viel. Sag mal, über 10 an die 15.000 werden sicher auch diesem Samstag wieder werden, zu einer wunderbaren Anschlusszeit, Samstag 15.30, nicht wieder Sonntag 19.30. Und vielleicht kann das ja den finalen Faktor spielen.
Danke, Felix. Und plötzlich kriege ich richtig Bock auf das Spiel. da war echt einiges dabei. Wir hüpfen direkt in die nächste Kategorie.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Jetzt Player to watch. An sich müssten wir erstmal kurz abräumen, Player not to watch. Denn Krischa Prömmel hat sich eine Gelbsperre geholt und ist nicht dabei gegen den VfB Stuttgart. Das heißt, den haben wir auf jeden Fall nicht im Blick, Philipp, aber dafür andere.
Ich würde eigentlich erstmal gerne wissen, ob der Kollege Flankengeber Rainer mit Vornamen heißt. Aber
weiß es nicht.
Offensichtlich nicht, man weiß es nicht. Ja. Die Mannschaft von Hoffenheim, die gibt natürlich so einen oder anderen her, außer Krischa Prömmel, den man sich da nehmen kann, schnappen kann. Ich habe mir Fisnik Aslani geschnappt, weil er in der Offensive, was das Komplettpaket angeht, der gefährlichste Spieler mittlerweile ist. Damit auch gefährlicher als Kramaric. Kramaric auf seinem Peak war gefährlicher und besser als Aslani jetzt, aber Kramaric ist nicht mehr auf seinem Peak. Aslani nähert sich dem so langsam aber sicher an. Was mir am meisten an ihm gefällt, ist seine Vielfältigkeit. Also der hat nicht dieses eine Muster, aus dem man Tore macht oder Chancen kreiert, sondern der kann einfach alles gut. Vielleicht nicht sehr gut, aber dafür alles gut. Und was mir ebenso gefällt, er ist uneigennützig, was auch Dennis Undaff ist, in den allermeisten Fällen, außer er klaut Maxi Mittelstädt den Ball vom Punkt beim Elfmeter. Ansonsten ist er eben auch jemand, der seine Mitspieler gerne in Szene setzt. Dazu muss man sich nur seine Scoring-Statlines der letzten Jahre anschauen. Da sind immer auch gehörig viele Vorlagen mit bei und deswegen ist er mein Player to watch. Und last but not least, er hat mit Fabian Wohlgemuth eine Sache gemeinsam. Und wer darauf jetzt kommt, der kriegt von mir ein Kaltgetränk. Felix kriegt eine Cola, der Christian kriegt einen Hefeweizen das nächste Mal, wenn wir uns was gönnen können. So, bitte.
Kann eigentlich nur irgendwas mit einer früheren Station mit Berlin oder sowas zu tun haben, aber ich weiß es nicht. Geburtsort oder sowas?
Aslani und habe ich sich im Jugendbereich mal gekreuzt in Wolfsburg? Keine Ahnung.
Beide Kollegen es liegen halt 30 Jahre dazwischen, aber beide Kollegen haben ihre ersten Schritte beim BFC Dynamo gemacht, um dann guck zum ersten FC Union zu wechseln. Ja, so. Das gilt für Fabian Wohlgemuth genauso wie für Fisnik Aslani.
Das gibt einen halben Punkt für Felix und für mich.
Ja. Ich also 0-0-2. Cola-Weizen und ihr teilt euch das, ja?
So. Mach mal. Felix, du hast ja jemanden Spannendes rausgesucht, über den wir tatsächlich gar nicht so viel gesprochen haben, der aber einfach sehr, sehr solide abliefert in Hoffenheim und den man auch beim VfB kennt.
Das ist richtig. Ich kann nochmal nachreichen. Er heißt Wladimir Sufal und gehe damit über zu meinem Player to Watch, nämlich Ozan Kabak. Mochte ich schon beim VfB sehr gerne, auch wenn er nur ein halbes Jahr da gewesen ist und wenn der Move auch am Anfang, glaube ich, ein bisschen komisch wirkte für die meisten Fans, dass du im Winter in so einer am Ende im Abstieg geendeten Saison 11 Millionen in die Hand nimmst für ein 18-jähriges Abwehrtalent, statt im Sturm mal irgendwie was zu machen. Der Move danach auch natürlich bockstark, dass er im Sommer dann die Ausstiegsklausel in Schalke eigentlich selber zieht, der Herr Reschke. Aber eben mittlerweile seit 2022 in Hoffenheim, dort nun ja auch verlängert, wohl bis 2030, glaube ich. Thema Ausstiegsklausel, ja, nein, wie hoch? Zum Glück nicht unser Thema, aber einfach ein starker Innenverteidiger, schon gut gewesen als Talent, jetzt eben mittlerweile 26 Jahre alt, schon eine Station bei Liverpool gehabt, Norwich City, die englische Härte schon mitgenommen, mittlerweile 28 Nationalspiele für die Türkei, also ein guter Mann, jetzt seit 12 Spielen immer die vollen 90 Minuten auf dem Platz, also auch absolute Stammkraft in Hoffenheim und eben auch, das haben wir im VfB ja auch schon gemerkt, selbst in diesem halben Jahr, auch ein gefährlicher Verteidiger, auch schon 4 Tore gemacht in seinen 22 Bundesliga-Einsätzen in dieser Spielzeit. Deswegen glaube ich, einer, der so ein bisschen unterm Radar fliegt, vielleicht nicht mehr so ganz, weil jetzt dieses Thema Verlängerung ein bisschen größer war, nur ich habe mir erwartet, da ist ja einer, der ganz gut spielt und macht schon Sinn, dass man jetzt da diskutiert, ob er bleibt oder nicht und Ausstiegsklausel, ja, nein. Aber glaube insgesamt einer der unterbewertetsten Innenverteidiger der Bundesliga wahrscheinlich. Vielleicht auch eben, weil er bei Hoffenheim spielt.
Gehe ich komplett mit. Und wenn man sich überlegt, dass Ozan Kabak und dann Axel Sagadou beide 26 sind, eigentlich verrückt, ne?
Ja, ich meine, du siehst auch, gestern oder vorgestern habe ich eine Quote, ein Zitat von Rodri gelesen, glaube ich immer noch antierender Weltfußballer oder ehemaliger jedenfalls, hat er vor kurzem diesen Titel gewonnen.
Vorletztes Jahr, jetzt kam noch Dembélé dazwischen, ja.
Der gesagt hat, wenn wir so weitermachen, spiele ich nicht bis 32, weil er eben diese wahnsinnige Termine hat anprangert und die viel zu vielen Spiele, die es gibt und die zu vielen Wettbewerbe. Und das ist, finde ich, was generell, was man jetzt schon deutlich sieht. Früher haben, sag ich mal, was wir heute als außergewöhnlich wahrnehmen, guck mal, der spielt mit 36 noch, das war das Normal früher. Ja, so. Aber die haben halt auch erst ihre ersten Schritte im Profifußball mit 25, 24 gemacht. Heute sind sie 16. Ja, die allerbesten, die meisten kommen mit 17, 18, aber was ich sagen will, diese, aufgrund der deutlich verbesserten Ausbildungsarbeit und der schnelleren Reife im Athletikbereichs hat sich dieses zentrale Fenster, wo du Fußball auf Top-Niveau spielen kannst, verlagert. Eben von dieser Phase 24 bis 36, die sind immer noch 12 Jahre. Nur die beginnen halt jetzt bei 16, 17 im Alter der Athleten und nicht mehr bei 24. Und das ist das, was du da, finde ich, massiv bemerkst. Und eigentlich könnten Spieler wie Sagadou und Co. noch eine ganze Weile spielen, aber weil sie schon so früh da oben angekommen sind, haben ihre Körper in einer Altersphase Intensität erfahren, wo die Körper eigentlich noch nicht dafür fertig ausgerüstet waren. So. Und diesen Preis bezahlen die Leute jetzt.
Ja. Und wenn du das überlegst, bei Dan Axel Sagadou, wissen wir es alle, wir wissen um die Verletzungshistorie, aber auch Ozan Kabak hatte schon schwere Verletzungen.
Genau, richtig.
Rodri, gut, dass du es ansprichst, kurz nachdem er diese Kritik äußerte an der hohen Belastung, ich glaube 3 Tage später hat er sich einen Kreuzbandriss abgeholt.
Schon wieder.
Ja, also es ist wirklich so und deswegen, ja, das vermengt sich so alles und wir verlieren da so ein bisschen den Kompass auch, was das Alter dieser Spieler angeht, weil eigentlich ist,
also früher wir haben den schon längst verloren,
ja,
Christian.
Ja.
Den verlieren wir nicht so ein bisschen gerade, sondern den hat man schon längst verloren. Nicht nur wir jetzt, also wir, die wir hier in diesem Raum sitzen, in diesem virtuellen, sondern generell die Leute, die gerne Fußball schauen, auf diese Szene blicken, die haben den Kompass längst verloren.
Prass, wir brauchen Prass.
Den hat er sich auch schön hingelegt. Schon seit, warte, wo sind wir? 1 Stunde und 1 Minute nehmen wir gerade auf. Also den hat er schon seit 1 Stunde und 1 Minute hat er den hingelegt.
Ja, vielleicht nicht ganz seit einer Stunde, aber seit 5 Minuten vielleicht. Alexander Prass wäre noch der Spieler, den ich hätte, weil er auch, finde ich, so ein bisschen unter dem Radar läuft, so ähnliche Kategorie wie Kabak, der aber wahnsinnig solide abliefert, meistens die linke Seite beackert bei Hoffenheim und da wirklich auch für Aufsehen sorgt. Sehr torgefährlich auch. Österreicher macht sich auch Hoffnungen natürlich auf den WM-Zug mit aufzuspringen. Und ja, so ein bisschen diese Austria-Connection, die es ja bei der TSG Hoffenheim auch gibt, da versteht er so ein bisschen Sinn.
Das war der erste Wechsel. Dann, der hat quasi danach noch den Trainer und den Co-Trainer und den sportlichen Leiter mitgebracht. Also die kamen ja alle von Sturm Graz. Brassard hat den Anfang gemacht. War auch ganz knapp vor einer Unterschrift hier. Also meine ich, wenn ich meine Informationen mich nicht trügen, hat er hier schon das Clubgelände angeschaut und alles drum und dran. Und hat sich dann kurz vor knapp noch für ein kleines Dorf am Rande des Kraichgau entschieden.
So, und definitiv einer, den du im Blick behalten musst. Definitiv jemand, auf den dann entweder Joscha Wagnermann oder Lorenz Assignon, wer auch immer dann da entgegengestellt wird. Und auch das Zentrum, das da in Verantwortung genommen werden muss, um diesen Spieler wahnsinnig schnell, trickreich, spielstark, nicht nur Torschütze, auch Vorlagengeber. Das passt alles so in dieses ganze Konglomerat von Hoffenheim mit sehr vielen, ist ja auch eine Parallele zum VfB, mit sehr vielen, sehr variablen, sehr spielstarken, sehr instinktgesteuerten Offensivspielern. Und da passt er tatsächlich hervorragend rein. Man hat irgendwie das Gefühl, der spielt schon seit 5-6 Jahren da, aber ist recht frisch erst nach Hoffenheim gewechselt. Also ein Spieler, der definitiv auch wichtig ist und den man unbedingt in Schach halten muss, weil wenn der Bock hat, dann läuft's meistens ganz gut für die Hoffenheimer. So, dann würde ich sagen, hüpfen wir zur nächsten Kategorie.
Der Mein VfB Kicktipp. Zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Bet365 Sportwetten haben folgende Quoten für die Partie des VfB bei der TSG Hoffenheim. Für einen Heimsieg der Hoffenheimer 2,3, für ein Unentschieden 4,0 und für einen Auswärtssieg des VfB Stuttgart 2,62. Und allein das ist, glaube ich, schon so ein kleiner Hinweis, dass viel nach dem Unentschieden schreit, Philipp. Ich glaube, ich habe das bei dir vorhin schon so ein bisschen rausgehört.
Viererquote kann ich mir nicht entgehen lassen. Ich setz drauf. 2-2.
Ja, ich hab das Gefühl, ich habe euch ein bisschen zugehört vorher und auch ein bisschen versucht, die gefühlige Seite rauszuhören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der VfB dieses Spiel verliert. Ich kann mir aber auch schwer vorstellen, dass der VfB das Spiel gewinnt. Deswegen gehe ich auf 1-1.
Auch wenn viel dagegen spricht, was wir bisher gesagt haben, auch in der Höhe. Ich habe es irgendwann schon früh aufgeschrieben, man muss ja mit seinem ersten Gedanken gehen, 2-3.
Dann gibt's noch eine zweite Cola für Felix.
Ja, also wenn das, er kriegt auf jeden Fall eine Orangenscheibe zu seinem Hefeweizen.
dann bringe ich dir so eine oder ich bringe dir so eine kleine Palette Softgetränk aus Kroatien aus dem Adriamarkt mit. Wenn das 2-3 ausgeht, dann machen wir das.
Pipi, ja.
Ja, beschlossen und verkündet.
Das wäre übrigens auch, also wenn ich nochmal hier irgendeine Werbung einsprechen soll, dann bitte für Pipi, da hätte ich richtig Bock drauf. Ja.
Pipi, für diejenigen, die es nicht wissen, ist sozusagen die kroatische Version der Fanta und hat Felix Mahler im Zuge der 300. Folge sehr zugesagt.
Und hat eine Pipi auf dem Cover, oder? Also so eine blonde, so ein bisschen nach Pipi Langstrumpf-artig.
Weswegen es letztes Jahr sogar mal einen kleinen Rechtsstreit gab. Und Astrid Lindgren, beziehungsweise Nachfahren von Astrid Lindgren, die doch verklagt haben wegen, es ist ein bisschen kompliziert. Aber
das sind genau die Ausfahrten, die ich will in diesem Podcast.
So, genau. Deswegen hören uns die Leute zu. Nicht wegen dem Fußball da. Quatschen sie eine Stunde über Fußball, um dann 2 Minuten über das eigentlich wirklich Wichtige zu reden.
Softdrinks aus Südosteuropa. So. Ja, also
ist auch ein schöner Sendungstitel übrigens.
Ja, das heben wir uns auf für die 500.
Nee, das heben wir uns auf für die Conference League, die der VfB hoffentlich irgendwann mal spielt.
Oh ja, sehr gut. Ich glaube, damit hätten wir eigentlich fast alles abgehakt. Wie gesagt, Philipp hat es vorher schon angedeutet, für diejenigen, die nach Sinsheim gehen, alle in Rot ist das Stichwort, zeigt, dass ihr die Farben des VfB tragt, supportet den VfB. Ich bin echt gespannt auf die Atmosphäre im Stadion. Ihr beide seid dann vor Ort. Erzählt mir gern, wie es war. Ich glaube, nächste Woche interessieren sich die Hörer dann auch sehr dafür. Gibt's noch was ansonsten, was wir Philipp zu verkünden haben, zu vermelden haben?
Für die beiden Spiele danach wäre dann komplett und alle in Weißentscheidung gehen möchte, dem bieten wir in unserer sdn.de/Trikot-Aktion das passende Kleidungsstück dafür. Ihr schließt ein Jahresabo bei uns ab, wir schicken euch ein aktuelles VfB-Trikot zu. Ja? stn.de/Trikot.
Das und natürlich der freundliche Hinweis, meldet euch gern bei uns. Wir freuen uns über euer Feedback, über die Kanäle, die bekannten @meinVfB sind wir für euch da. E-Mail-Adresse info@meinVfB.de. Ich glaube, geografische Fragen hatten wir heute nicht so wirklich zu klären, aber das kommt früher oder später auch. Jetzt Currywurst, Philipp.
Currywurst, Fritten und ein Alibi-Salat. Genau das wird's jetzt. Ja, richtig.
Felix, was gibt's bei dir da drüben?
Das weiß ich noch nicht. Weil muss ich mein Postfach ein paar Mal aktualisieren werde, nachdem der VfB gerade in Sachen Pokaltickets wieder technisch ein aufspielt scheinbar. Aber ja, um den Übergang zu nehmen vom weißen Trikot, das wird spätestens Pokalfinale gefragt sein, wer dann das Glück hat, die Ehre hat, da dabei zu sein. Und scheinbar in irgendeiner Form fliegen gerade ab heute, ab diesem Dienstag irgendwie Zusagen und Absagen und dann wieder doch nicht. Und habe ich meine Bewerbung in meinem Ticketfach, habe ich sie nicht drin. Alles ein bisschen wirr, aber diese Woche eben, bevor wir die nächste Folge aufzeichnen, wird sich das entschieden haben mit den VfB-Zusagen, Absagen, mit den DFB-Zusagen, Absagen. Deswegen vielleicht das noch zum Rauskehren.
Der Kollege Scheu hat mir gerade zugeworfen, 160.000 Bewerbungen für die 25.000 Tickets, die es gibt. Also nur auf VfB-Seite ist anscheinend ein bisschen was los. Die Leute wollen.
Da kann auch mal technisch was schief gehen, ist okay.
Da kann was schief gehen, selbstverständlich. Also, man muss ja auch mal mit liebgewordenen Traditionen einfach weitermachen.
Ja, VfB sein gab es ja mal zum Grund.
Okay.
Ich habe Hunger jetzt.
Ja, ich auch. Lass Schluss Liebe, machen. Komm.
Bis nächste Woche. Ciao, Leute.
Das war der Podcast, der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.